Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
Hallo, da spricht Rebecca Moser. Ich bin in Graz bei der Martina und freue mich sehr drauf, was sie mich jetzt für ihren Podcast fragen wird. Bin schon richtig aufgeregt.
Was für eine coole Frau und was haben wir gelacht. Und das, obwohl das aktuelle Buch von Rebecca Moser Tief keine leichte Kost ist. In diesem Podcast sprechen Autorinnen und Autoren und auch andere Büchermenschen, aber eben nicht nur über ihre Bücher und das Schreiben, ihr könnt auch wirklich die Menschen hinter den Büchern kennenlernen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bücher, Menschen, Autorinnen erleben. Ich bin Martina, ich lese viel und auch fast alles und ich freue mich dann umso mehr, wenn meine Lieblingsautorinnen wie Rebecca Moser meiner Einladung folgen. Sie erzählt, wofür sie rote Fäden und Post-its braucht, wie die Wechseljahre das Schreiben fördern, bei welchen Temperaturen sie im Bodensee baden geht, was auch durchaus laut ausfällt, und wir sprechen auch über das richtige und wenige Gepäck beim Fahrradfahren. Ihr erfährt, warum ich während dieser Aufnahme auch an die Melodie von Raumschiff Enterprise gedacht habe. Tief ist ein Buch mit einer ganz wichtigen Botschaft und Rebecca hat beim Schreiben auch sehr viel von ihren Erfahrungen in der Flüchtlingshilfe verarbeitet. Genau das macht die Geschichte unglaublich fesselnd und sehr real. Große Leseempfehlung von mir an dieser Stelle. Am und im Wasser spielt dann übrigens auch das Buch, das Vivi Nietal von der Stadtbibliothek Graz als Buchtipp des Monats vorstellt. Eine Lektüre perfekt für den Sommerurlaub am Meer, meint sie. Das sei dann jedem selbst überlassen. Hört gerne rein, viel Spaß dabei. Ja, Rebecca, aufgeregt musst du nicht sein. Du bist ja weit gereist aus dem Westen Österreichs zu mir nach Graz. Aus Vorarlberg bist du eine waschechte Xi-Bergerin. Und in diesem Fall war es jetzt nicht ganz so weit. Du kommst direkt aus Wien von einer Lesung. Bist unterwegs mit deinem Buch mit Tief, einem Bodensee-Thriller. Ja, wie kommst du mit all dem Ruhm zurecht?
Ha, schön wär's, wenn's Ruhm wäre. Man arbeitet langsam, arbeitet man sich nach oben. Also ich glaube, von Ruhm bin ich noch weit entfernt. Es ist jetzt eher noch ein bisschen Fleiß und ein bisschen Preis vielleicht, aber es macht wahnsinnig viel Spaß. Also wenn man da mit seinem eigenen Buch unterwegs ist und erzählen darf, wie es zu dem Buch gekommen ist, wie die Ideen entstanden sind, was ich ein bisschen mitgeben möchte mit diesem Buch, es ist zwar ein Thriller, aber wenn man mal so spoilern darf, ich habe da eine kleine Botschaft, die ich mit auf den Weg geben möchte und die ist mir fast wichtiger als das Buch an und für sich.
Ja, Tief ist dein zweites Buch, das heißt, du bist schon ein bisschen auf den Geschmack gekommen, oder?
Mhm. Wobei, also beim zweiten finde ich es viel einfacher als wie beim ersten, weil beim ersten ist man das so richtig blauäugig und denkt sich so, ja, jetzt geht's los, jetzt schreibe ich ein Buch. Da traut man sich noch alles und denkt sich, ja, ich habe zwar keine Ahnung, aber wenn das Buch gut wird, dann wird es auch den Weg zu den Lesern finden. Und ich meine, das weißt du ja selber. So einfach ist es leider nicht. Und beim zweiten würde ich sagen, weiß man, was auf einen zukommt, aber man traut sich auch selber ein bisschen mehr zu. Also beim ersten überlegt man noch so nach 100 Seiten, puh, sind die 100 Seiten gut, ich muss vielleicht noch einmal zurücklesen und nein, das gefällt mir gar nicht. Also beim zweiten war ich ein bisschen selbstbewusster, da habe ich mir gedacht, das passt.
Das passt. Mhm. Ja, weil es ist ja oft auch gut, oder, wenn man da ein bisschen naiv reingeht, weil wie viele würden sonst überhaupt keine Bücher schreiben, wenn sie gleich am Anfang ihren Zweifeln da quasi recht geben und sagen, nein, ich fange es gleich gar nicht an. Du schreibst ja aber auch schon von Berufswegen, du bist Journalistin, du hast auch Germanistik studiert. Ja, hilft so ein Studium oder hilft dir auch die Arbeit beim Schreiben eines Buches?
Also der Brotberuf hilft natürlich, weil man schreibt seit vielen Jahren und man weiß, dass man schreiben kann, nur ein Krimi ist wieder was ganz anderes. Also man kann einen Artikel schreiben, man kann eine Radiosendung vorbereiten, aber das Schreiben eines Krimis braucht ein bisschen mehr Hirnschmalz, sage ich jetzt mal. Also kann man auch nicht nur drauf losschreiben wie Tagebuch oder einen Bericht oder irgend sowas, sondern du musst genau wissen, was weiß wer. Wie ist die Chronologie? Weiß das der Kommissar überhaupt, was ich jetzt gerade aus Tätersicht beschrieben habe? Und da wäre für mich ein bisschen besser gewesen, wenn ich organisierter wäre. Also Martina, du hättest mein Schreibzimmer sehen sollen. Da sind Fäden von bis über 2 Meter.
Und, ja, bitte beschreib uns das.
Und 100 Post-its und ein riesig Papierkorb voll mit lauter Post-its. Also,
so stelle ich mir das aber auch vor. Also,
ja, aber wenn man unorganisiert ist, also es war eine deutliche Herausforderung für mich. Nicht das Schreiben, sondern das Organisieren. Also den Plot so zu machen, dass er konsistent ist, dass er logisch ist. Ich meine, der Lektor schaut dann so und so noch einmal drüber, aber es ist natürlich viel weniger Arbeit, wenn von Anfang an die Chronologie stimmt, das Alter der Personen. Ich weiß noch, beim ersten Buch bin ich auf einmal draufgekommen, oh mein Gott, das geht sich ja mit dem Alter hinten und vorne nicht aus. Da musste ich dann eine Person einfügen. Also alles nicht so einfach, wie ich es mir davor vorgestellt habe.
Du, wie kamst dann zum Sinneswandel von der Journalistin zur Buchautorin?
Ja, also das hat auch nicht viel mit Ruhm zu tun. Das war so, dass ich eigentlich viele Jahre lang bei Rus Media in Vorarlberg gearbeitet habe und zwar alle Stationen durchgemacht habe, bei Antenne Vorarlberg moderiert im Gründungsteam. Also die ersten Nachrichten sind tatsächlich von mir gekommen auf Antenne Vorarlberg. Danach war ich davor war ich bei Voll.at. Siehst du, jetzt bekomme ich meine Chronologie schon nicht mehr zusammen.
Wo sind die Fäden?
Ja, genau, die Fäden. Ich habe mit Voll.at angefangen, da war ich auch im Gründungsmitglied und das war sehr aufregend, weil ich bin.
Das sind die Vorarlberger Nachrichten dieser Zeitung.
Vorarlberg Online ist der Online-Dienst.
Der Online-Dienst.
Der Online-Dienst, der, also es ist alles ein Konglomerat und es ist der Online-Dienst der Printausgabe. Und ich bin ziemlich blauäugig von der Uni gekommen und war beim ersten Radioteam dabei. Und das erste Privatradioteam in Vorarlberg hat keine Lizenz vom Verfassungsgerichtshof bekommen. Dann war ich genau 3 Tage angestellt.
Illegal.
Jetzt lache ich, aber ja, damals habe ich natürlich nicht gelacht. Ich habe zu meinem Doktorvater gesagt, Entschuldigung, ich muss weg von der Wissenschaft. Ich habe einen Job bekommen, weil damals war es ja nicht so mit deutscher Geschichte. Hat man nicht gewusst, ob man einen Job bekommt oder nicht. Außerhalb der Wissenschaft. Und ja, wie es dann halt so ging, habe ich in dem großen Medienhaus einen Job bekommen und das war eben der Gründungsvorgang für Vorarlberg Online. Und das kannst du dir so vorstellen, ich habe Seiten programmiert. Und wenn ich was nicht kann, dann Mathe, Statistik programmieren. Wir mussten in Amerika anrufen, damit die uns erklären, was Internet überhaupt ist. Ich habe ja keine Ahnung gehabt. Ich habe nächteweise nicht mehr schlafen können, weil in meinem Kopf Klammer auf, Body, Klammer zu. Also man kann sich's gar nicht vorstellen. Jetzt im Nachhinein sehr lustig und wenn ich so sehe, dass es jetzt Tools gibt, die einem diese Seiten programmieren, dann denke ich mir, das habe ich mal händisch gemacht und ich habe sogar gekonnt. Ich könnte es nicht mehr, aber...
Aber du hast das Handwerk von der Pike auf gelernt.
Genau, ja. Was mir geblieben ist, dass ich keine Angst habe vor digitalen Sachen. Wenn ich so sehe, in meinem Alter haben viele Angst, dass sie sagen, boah, na, funktioniert die Software oder so, das ist mir alles egal, das probiere ich, weil ich nicht durchschlafene Nächte gehabt habe aufgrund von solchen Sachen.
Du hast schon gesagt, es war ein Unterschied, das zweite Buch zu schreiben. Leichter, man ist ein bisschen selbstbewusster. Hast du dir auch Hilfe geholt? Durchschreibworkshops oder vielleicht Kollegen, Kolleginnen? Hast du da gefragt, was kann ich besser machen oder was mache ich falsch? Was mache ich richtig?
Muss ich schauen, dass das nicht unsympathisch rüberkommt. Nein, weil ich glaube, ich kann schreiben. Das rundherum kann ich nicht. Also da habe ich schon bei Kolleginnen nachgefragt, wie das alles funktioniert und wie man es vor allem vom Schreibprozess anlegt. Also nicht das Schreiben, sondern wann schreibe ich, wie plane ich meinen Tag durch, weil wenn man kommt aus einem Beruf, das weißt du selber, der eigentlich sehr stressig ist, wo man von einer Minute auf die andere einfach funktionieren muss und wenn dann noch ein Unfall irgendwo passiert und du kannst alles umschreiben, dann gibt's die Nachrichten bisher haben keinen Sinn mehr und das in Sekundenschnelle. Bin ich zu einem Beruf gekommen, wo ich mein eigener Chef war am Schreibtisch und ich habe die Küchenarbeit daneben gesehen und die Waschmaschine sollte man eigentlich einräumen und der Mann möchte heute Abend ein besonderes Essen. Und Also was man da wirklich braucht, ist Sitzfleisch. Und da habe ich tatsächlich bei Kollegen nachgefragt. Wie macht ihr das? Wie plant ihr euren Tag? Wie haltet ihr euch davon ab, dass ihr alles andere macht, außer zu schreiben? Weil es flutscht ja nicht immer so. Es wäre wunderschön, wenn es jeden Tag flutschen würde. Aber da hat mir auch das Journalistendasein geholfen, weil an Tagen, wo es nicht geht, recherchiere ich.
Und jetzt bringst du das gut unter einen Hut. Leben, Alltag, die Arbeit, das Schreiben.
Manchmal mehr, manchmal weniger. Und keine Ahnung warum, aber ich bin ein Nachtschreiber. Also ich kann in der Nacht, wenn ich nicht schlafen kann, das ist meinen Wechseljahren geschuldet, stehe ich auf und denke mir.
Ja, sie bringen doch was.
Ja, sie bringen was. Und zwar auch Gänse auch. Na, also dann gehe ich schnell die Waschmaschine einräumen und überlege mir, was muss ich morgen noch alles machen und schalte dann wirklich im Abend meine kleine Schreibtischlampe ein. Das schaut dann so richtig heimelig und auch ein bisschen unheimlich aus und dann schreibe ich. Meistens die Täterperspektiven.
Aha, okay. Das ist der Gruselfaktor ist ein bisschen dabei. Bist du selbst auch eine Vielleserin?
Ja.
Ja?
Also ich leide jetzt ein bisschen, weil ich auf Tour bin und nicht so viel zum Lesen komme. Und was auch noch ist, ich lese sehr gerne Krimis und Thriller, aber wenn ich so aktiv im Schreibprozess drinnen bin, dann kann ich es nicht, weil dann lese ich nicht die Geschichten, sondern ich sehe nur das Gerüst. Ich sehe, wie verwebt er die verschiedenen Perspektiven, wie fängt er an, wie hört er auf, wie legt er die Charaktere an, wie steigt er überhaupt in die Geschichte. Also es ist schwierig. Und deswegen lese ich für mein Leben gerne Science Fiction.
Science Fiction, ja. Tatsächlich?
Mhm, ich bin alleine auf weiter Flur. Keiner meiner Freundinnen und Freunde liest Science Fiction. Und für mich ist das so etwas von erholsam. Das bringt mich in eine andere Galaxien, ein anderes Universum. Es hat nichts mit dem Alltag zu tun. Es hat nichts mit irgendetwas zu tun, das mich vielleicht stressen könnte. Und wenn ich es könnte, würde ich sehr gerne einen Science-Fiction schreiben. Ich
bin aber zu faul dafür. Vielleicht wird es ja noch. Aber was liest du da? Die Perry Rhodan-Reihe? Oder?
Na, also ich bin... Also man unterscheidet ja immer zwischen Star Wars und Star Trek, wenn man so in die Unterhaltung geht. Da bin ich eher Star Trek. Aber ich lese jetzt da zum Beispiel Joshua Tree, den finde ich ziemlich gut, der ist ganz aktuell und mag sehr gerne Hörbücher. Also da kann man auch noch ein bisschen nebenher etwas machen. Aber Science Fiction bringen mich so am meisten weg vom Alltag. Liest du auch Science Fiction?
Nein, tue ich mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer damit auch.
Warum?
Warum? Gute Frage, vielleicht habe ich einfach noch nicht das ein richtig gutes Science-Fiction-Buch gefunden, aber ich habe tatsächlich lieber Thriller oder Krimis, die in der aktuellen Zeit spielen. Das hat für mich mehr Spannung als diese fremden Welten. Und jetzt habe ich gleich die Raumschiff Enterprise-Musik im Kopf.
Bietet sich Scott gleich zu uns.
Als ob es nur das geben würde. Es gibt ja eh ganz viel. Gell? Ja. Aber ja, vielleicht, ich werde mir da noch eine direkte Empfehlung von dir holen. Vielleicht probiere es mal. Also ich habe auch wieder in Fantasy reingeschnuppert im Rahmen dieses Podcasts, weil eben doch Autoren und Autorinnen aus den verschiedenen Genres kennenlernen. So richtig Science-Fiction war noch nicht dabei. Aber ja, okay, Science-Fiction. Werden wir mal anschauen.
Und Dystopien liebe ich. Also wenn die Menschheit so an den Rand der Existenz kommt und sich überlegen muss, wie geht's jetzt weiter mit uns als Menschheit, das liebe ich.
Ja, wobei, also da die Tribute von Panem, die Reihe, die habe ich schon auch verschlungen. Mhm. Das ist ja doch Dystopie eigentlich. Mhm. Ja, das würde jetzt vielleicht nicht direkt in die Science-Fiction.
Nein. Dystopie auf jeden
Dystopien,
Fall.
Dystopien, das ist gegangen eine Zeit lang. Mhm. Ja, weil jetzt grusel ich mich lieber im Alltag.
Mark Ellsberg, ein sehr erfolgreicher Kollege von mir. Also diese Bücher liebe ich zum Beispiel.
Die sind wirklich toll, ja, das habe ich als Hörbuch und da brauche ich, entweder muss ich mir da rausbeamen aus der Zeit, weil die ja doch auch recht lang sind und wenn man da nicht dran bleibt und man kann nicht zurücklesen, sondern muss dann wieder zurückhören, dann zieht sie das. Aber ja, der hat da super spannende Bücher. Weil wir übers Lesen gerade sprechen, switchen wir jetzt mal kurz zum Buchtipp von der Stadtbibliothek Graz und hören da rein, was hier empfohlen wird. Der Buchtipp von der Stadtbibliothek Graz kommt heute wieder mal von Vivi Niederl. Wir haben uns ja vor circa einem Jahr gesehen. Damals hast du die Mumins vorgestellt aus dem hohen Norden. Was ist es diesmal für den Juni, für den Pride Month?
Dieses Mal kommt es von Mira Grant aus Amerika. Es ist Into the Drowning Deep und ist ein Horrorbuch, das eben auf hoher See spielt, wo eine junge Forscherin versucht herauszufinden, was ihrer Schwester vor mehreren Jahren zugestoßen ist und eventuell auf Meerjungfrauen trifft. Freundlich sind sie aber nicht.
Okay, das klingt sehr spannend. Into the Drowning Deep. Ist das Buch auch auf Deutsch erschienen?
Leider nein.
Das heißt, wir haben etwas für die Fans der englischen Sprache. Ja, du hast den Inhalt schon ein bisschen angedeutet. Geht's noch ein bisschen konkreter? Meerjungfrauen sind auch dabei. Das heißt, vielleicht hat das Buch dann auch so einen Fantasy-Touch.
Nein, es ist Meerjungfrauen, aber fast auf wissenschaftlicher Ebene. Also es sind eigene Kreaturen, die man versucht zu erforschen, die aber einfach wilde Tiere sind und dementsprechend auch manchmal etwas gefährlich sein können. Und ich dachte, es passt ganz schön, weil es eben auf einem Schiff spielt. Es fühlt sich teilweise kalt an, weil es bis in die Tiefe des Meeres hinausgeht. Aber es ist halt passend für den Sommer, dass man draußen ist, dass man das Meer hat. Es hat eine kleine queere Romanze mit dabei. Aber es ist vor allem sehr viel Horror und ein bisschen Gore.
Dass man danach auch noch gerne ins Meer geht, stelle ich jetzt mal so in den Raum die Frage, was hat dich zu dem Buch greifen lassen?
Ich habe von einer Freundin drüber gehört und wollte einfach das auch einmal lesen. Ich wollte einfach mehr mit Horror anfangen und habe dann herausgefunden, dass einfach dieses Buch generell sehr viel mit Diversity spielt. Und es fühlt sich fast ein bisschen Klischee an, nur dass es mit diesen Klischees einfach was sehr Charmantes macht. Also es ist, außerdem ist es sehr selten, eine Frau im Horrorbereich zu lesen, vor allem. Und Mira Grant ist bekannt für ihre Science-Fiction und ihre Fantasy-Romane.
Wem würdest du dieses Buch dringend weiterempfehlen?
Alle, die ein bisschen Angst vor der Tiefe haben, die etwas Queeres lesen wollen, aber mit viel Charakter, viel Herz und Humor und die eventuell auch mit Horror anfangen möchten.
Der Sommerbuchtipp von Vivi Nitterl, Into the Drowning Deep von Mira Grant. Vielen Dank, Vivi.
Danke fürs Kommen und danke fürs Zuhören.
Rebecca, ja, jetzt bist wieder du dran mit Antworten. Ich habe das Gefühl, ich rede viel zu viel.
Ja, passt. Ich frage immer zurück.
Dein Buch Tief wurde mir empfohlen von der lieben Stefanie von der Wolkenlos-Agentur. Grüße gehen gleich mal raus nach Wien. Ein Thriller, der die Themen Flucht und Migration aufgreift. Es geht um radikalisierte Jugendliche, um Vorurteile, um Rassismus. Das sind alles keine leichten Themen. Es war aber eine sehr, sehr fesselnde Geschichte. Die hast du ja nicht zufällig gewählt, oder?
Also weil du sagst, es sind keine leichten Themen. Wenn du dich umschaust im Buchmarkt, mir fällt eigentlich überhaupt nur ein einziges Buch auf, so im Krimi- und Thriller-Bereich, das sich auch mit diesen Themen beschäftigt hat. Und das ist Nele Neuhaus Monster. Hast du das zufällig gelesen?
Ja, ja.
Ansonsten habe ich eigentlich keinen Krimi gelesen, wo es wirklich so intensiv um das Thema Flucht und Integration geht. Und bei mir hat sich das ergeben aus meinem Alltag, weil ich seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe arbeite. Mhm. Zu Beginn der Flüchtlingskrise und oder schon ein bisschen davor habe ich in einer kleinen Vorarlberger Gemeinde Ankommenden beim Deutschlernen geholfen.
Und zwar also schon sehr lange.
Sehr lange, ja. Also nicht nur beim Deutschlernen, du fängst an mit Deutschlernen, aber man hat... Gerade unter Frauen entwickeln sich dann Freundschaften und man redet natürlich rundherum. Ich frage halt immer, oder das würde dir genau gleich gehen, Martina.
Ja.
Du fragst, ja, warum bist du hier? Wie geht's dir hier? Wo kann ich helfen? Mhm. Und dann kommen Geschichten. Muss ich ehrlich sagen, am Anfang habe ich psychologische Supervision gebraucht. Also das Leben schreibt viel schlimmere Krimis und Thriller, als man als Autor schreiben kann. Und es hat lange gedauert, bis ich mit diesen Geschichten umgehen konnte. Es hilft ja nichts, wenn ich auch traurig und deprimiert bin und an meine Grenzen komme. Ich will ja den Menschen helfen, hier gut anzukommen und sich hier gut in Österreich zurechtzufinden und natürlich Deutsch zu lernen. Ohne Deutsch lernen geht's nicht. Aber es sind mehrere Geschichten in Tief verwoben, die man mir damals genauso erzählt hat. Also nicht ganz genauso. Das hat ja auch was mit Persönlichkeitsrechten zu tun. Du willst ja nicht eine Geschichte, die man dir genauso erzählt hat, literarisch verarbeiten, aber so ähnlich. Jetzt arbeite ich in einem Caritas-Lerncafé. Das ist deutlich einfacher. In Bregenz, davor habe ich in Lustenau gearbeitet. Und in Lustenau gibt es sehr viele türkische Migranten. Da gibt es auch einen Witz dazu. Lustenau heißt nicht Lustenau, sondern Lustambul. Also jetzt kannst du dir vorstellen, aber im sehr positiven Sinne, ich liebe diese Stadt, weil ich finde, es funktioniert sensationell gut in Lustenau,
ja.
Das Zusammenleben und die Integration.
Fein, ja. Aber hast du dir dann so richtig ein bisschen was auch von der Seele geschrieben mit diesem Buch?
Jetzt im Nachhinein, wenn ich so die Stellen vorlese bei Lesungen mit ein bisschen Abstand, das Buch ist ja, du weißt ja, wie das funktioniert mit dem Prozess, das dauert ja dann, bis man das Buch in der Hand hat. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, da hat die Frau Moser was verarbeiten müssen, was man ihr erzählt hat. Und ich finde es eine wunderbare Art, sich etwas von der Seele zu schreiben. Und ich möchte ja nicht nur für Gänsehaut sorgen, sondern ich hätte auch eine klitzekleine Botschaft zwischen den Seiten, und das wäre, dass wir alle Österreicher sind, alle in einem Land leben und alle miteinander gut auskommen müssen für die Zukunft, weil es nützt nichts, wenn wir verhärtete Positionen haben, rechts, links, muslimisch, christlich, es nützt alles nichts. Wir müssen gemeinsam eine Zukunft finden, und ich versuche immer, wenn ich jetzt im Lerncafé auch mit den Kleinen spreche, Gaza war natürlich ein wahnsinniger Brandbeschleuniger, also das ist bei kleinen muslimischen Kindern sogar ein Thema, weil sie haben natürlich Verwandte und Bekannte und Freunde noch daheim, und das ist einfach ein riesengroßes Thema. Wir versuchen im Lerncafé das auch mit viel liebevoller Zuneigung zu machen, aber auch Humor, also ohne Lachen geht gar nichts bei uns.
Ja, ich glaube, das ist das, was die Menschen dringend brauchen, oder? Bisschen Humor auch und doch ein Lächeln mal im Gesicht.
Nimmt viel von der Schwere. Das ist ja auch in meinem Buch so. Also der Herr Sinona, der Profiler, genannt Sense, der ist so der Kontrapart zu meinem doch eher sehr sensiblen, traurigen Kommissar. Also der nimmt da viel von der Schwere des Themas und macht auch in schlimmen Situationen mit seinem Humor alles ein bisschen leichter ertragbar.
Also ich finde, es ist dir sehr gut gelungen, diese Botschaft rüberzubringen, auch weil du wirklich verschiedene Standpunkte darstellst und das trotz allem sehr objektiv ist. Also das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, dass es so kein belehrendes Buch
war. Kein moralischer Zeigefinger.
Kein moralischer Zeigefinger, ne, was wirklich nicht. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Okay. Es sind auch bekannte Charaktere wieder dabei. War das beabsichtigt, dass du den Richard Heinzle nochmals da ermitteln lässt?
Wenn du dich erinnern kannst, habe ich dir vorhin schon gesagt, ich schreibe kein Science Fiction, weil ich zu faul bin. Das ist exakt das Gleiche. Also ich finde, wenn man es schon mal geschafft hat, einen Charakter zu beschreiben, der einem auch ein bisschen am Herzen liegt, dann ist es sehr schwer, sich da irgendwie loszulösen. Deswegen, also der Herr Heinzle darf wahrscheinlich noch einmal ermitteln. Also den mag ich einfach sehr gerne. Und viel von dem, was der Herr Heinzle sagt, sagen Freunde von mir oder sage ich selbst. Also es ist da viel aus meinem Alltag mit eingeflossen in seinen Charakter. Und er ist ein richtiger Alemanne. Also er ist eigentlich ganz konservativ bis in seine letzte Pore, aber er hat auch ein sehr gutes Herz. Also er wird auch hinterfragt von Herrn Sinona, vom Sense, der da eher ganz links ist und liberal und ihm sagt, ja, du bist ein kleiner Rassist, aber immer mit viel Humor. Und also
auch der jugendliche Blick kommt durch die Tochter.
Ja, das hat natürlich auch ein realistisches Szenario. Meine Tochter ist 24 und gerade bei solchen schwierigen politischen Themen hinterfragt sie mich auch sehr, weil sie einen alevitischen Freund hat und das seit vielen Jahren. Also sie sieht viele Themen, die ich schon mit meinem Standpunkt beurteilt habe. Da kommt noch eine ganz andere Perspektive dazu. Und das hat mich auch persönlich gelehrt, wenn jemand sagt, das ist wahr, dann muss ich immer lachen, weil ich denke, ja, für dich ist es wahr, aber für alle, die rundherum stehen, hat deine Wahrheit gar nichts mit dem Lebensalltag von mir zu tun oder von jemand anderem. Und das liebe ich an der Konfrontation mit anderen Kulturen, das Interagieren, dass man auf etwas, wo man gedacht hatte, da habe ich schon einen ziemlich sicheren Blick auf die Sache, dass man vollkommen hinterfragt wird. Und das geht ja auch dem Herr Heinzle so. Also der denkt sich, ja, ich bin ein guter Mensch, ich mache ja alles richtig. Ja. Und jeder sagt ihm, na, also bitte, was gibst du von dir? Und du musst das schon noch einmal hinterfragen. Und bist du dir sicher, dass deine Position die richtige ist? Also ich denke, in meinem Thriller ist sehr viel Alltag zu finden und sehr viel von Diskussionen, die wir auch daheim unter Freunden führen. Also ich habe ja auch einen Freundeskreis, der gibt's rechts, links, Mitte, Gott sei Dank kein Extremist, aber es gibt's leider alles. Also Ich habe im Rahmen meiner Arbeit für das Lerncafé Lustenau, habe ich mit zwei jungen Mädchen ewig lang danach noch Kontakt gehabt und die haben mich in eine Moschee eingeladen, die ich davor nicht kannte und auch wenig Lustenau haben diese Moschee gekannt und habe mir gedacht, wo ist denn diese Moschee? Und ich bin da eingeladen worden zu einem Vortrag von den Mädels zu Scharia und da war ich ein bisschen schockiert. Auch das findet sich wieder in meinem Buch, weil ich habe zu ihnen gesagt, das gibt's ja nicht, jetzt betreue ich euch seit der Volksschule und ihr wollt mich zu Scharia bekehren. Da kann ihr irgendwas nicht stimmen, aber auch immer mit Humor. Also kein böses Wort, gar nichts, weil wir können ja auch nicht hineinsehen. Wir sehen nicht in die Familien, wir sehen nicht in ihre Moralvorstellungen und jeder soll es genau so handhaben, wie er das gerne möchte. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, seltsam. Weil das ist doch eine eher extremistische Ansicht oder ein Zugang.
Bist du selber auch eigentlich angefeindet worden oder wirst du angefeindet für deine Arbeit?
Gott sei Dank nicht, aber ich glaube deswegen, weil ich genau in der Mitte sitze. Also angefeindet nicht, ich muss immer diskutieren, weil meine rechten Freunde sagen zu mir, du bist der linke Träumer. Meine linken Freunde sagen zu mir, boah, jetzt hast du aber schon nicht, dass du auch noch Rassistin wirst. Also schon alleine diese zwei Aussagen sagen mir, dass ich ziemlich sicher in der Mitte sitze. aber ich bin sehr diskussionsfreudig. Also genau solche Sachen diskutiere ich für mein Leben gerne, weil ich glaube, dass sie uns auch weiterbringen, weil ich werde hinterfragt, der andere, das Gegenüber wird hinterfragt und vielleicht schafft man es einmal irgendwie zu einer Lösung. Und wenn mich etwas an meinem Ehrenamt gelehrt hat, dann, dass gute Menschen immer das Gleiche möchten. Also wir möchten ein gutes Leben haben, wir möchten eine gute und sichere Zukunft für unsere Kinder haben und wir müssen extrem aufpassen, dass wir nicht, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht genau, wie die Prozentzahl, wie man das einordnen kann, aber dass nicht die 5%, die vielleicht nicht gut sind, ein Bild oder ein Role Model für die ganzen restlichen Menschen geben, sowohl für die Christen als auch für die Muslime. Also wir müssen schauen, dass nicht die Extremen zu viel zu sagen bekommen.
Ja. Hast du dich auch viel mit der Ermittlungsarbeit der Polizei beschäftigt? Da kommt ja auch in Tief, kommt auch der Verfassungsschutz kommt vor. Gibt es da überhaupt Auskunft über diese Arbeit?
Ja, lustig, dass du das fragst, weil ich habe mich tatsächlich mit zwei Verfassungsschützern aus Vorarlberg getroffen und ich habe mir da vorgestellt, da sitzt die Frau Moser hin und fragt da so, wie schaut's da aus und so. Also ich meine, ich habe nur Vornamen bekommen, also ich weiß nicht einmal, wie die zwei anderen Nachnamen heißen. Und die haben dann gelacht und gesagt, ja genau, so stellst du dir das vor, gell? Und habe ich gesagt, ja bitte, nein, so funktioniert es nicht. Ja, wie funktioniert es dann? Ja, du erzählst uns, was du für eine Idee hast und wir sagen dann Daumen hoch oder nicht. Und bei 90% meiner Geschichte waren beide Daumen hoch und bei den 10%, die ich vielleicht ein bisschen übersteigert habe, war aber immer noch ein Daumen oben. Also
sehr nah dran.
Sehr nah dran. Da habe ich mir dann schon gedacht, puh, soll ich das wirklich so explizit schreiben? Weil ich möchte in Zukunft auch nicht angefeindet werden. Also wenn ich da wirklich so nah dran bin, dann muss ich mir das vielleicht schon überlegen. Und das habe ich dann natürlich mit dem Verlag und mit dem Lektor gemacht. Und es gibt ja eine Figur, ein Syrer, der auf den Weg geschickt wird, um ein Verbrechen zu begehen. Und er ist alles andere als ein Verbrecher. Und sein Weg hat den Lektor sehr beschäftigt, weil da war ich mit meinem Standpunkt schon ganz klar. Und er hat gesagt, bist du dir da sicher? Und ich habe gesagt, ja, natürlich, solche Verbrechen passieren. Wir müssen nur schauen, dass es nicht so rüberkommt, dass jeder, der zu uns nach Österreich kommt, so ist. Und ich bin natürlich in einer komfortablen Lage. Durch meine Arbeit bei der Flüchtlingshilfe kann man mir nicht unterstellen, dass ich Rassistin bin. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich da viele Meilen davon entfernt bin. Aber ich glaube schon, dass wir nicht immer rundherum reden sollten. Also vielleicht Dinge ansprechen und was mich an der Politik sehr stört, da wird eben nichts angesprochen. Da geht's immer nur um die Extreme und sehr wenig um die Lösungen. Politik wäre so ungefähr der letzte Beruf, den ich machen möchte.
Ja, nicht gerade beneidenswert. Nein. Das ist richtig. Ja, vieles in dem Buch ist wirklich beklemmend gewesen, auch erschreckend real. Und du wirst uns auch einen kurzen Ausschnitt später noch vorlesen. Jetzt wird's noch ein bisschen privat. Also, ich bin ja immer interessiert an den Menschen. hinter den Büchern. Und ich finde es ja schon lustig, dass wir quasi eine gemeinsame Radiogeschichte haben und uns jetzt nach so vielen Jahren da gegenüber sitzen und ein bisschen drüber quatschen. Ich will ein bisschen mehr von Rebecca Moser erfahren. Du hast in einem Interview gesagt, das habe ich nachgelesen, die besten Ideen kommen dir beim Fahrradfahren. Wo bist du unterwegs? Bist du beruflich mit dem Fahrrad immer unterwegs, privat?
Also ich fahre sehr viel mit dem Fahrrad und ich habe zusätzlich ein Klimaticket und kombiniere eigentlich alle Wege immer zwischen Zug und Fahrrad, wenn es geht, wenn es nicht gerade in Deutschland ist. Also da habe ich schon.
Obwohl dein Fahrrad das sicher sehr hilfreich wäre.
Das Fahrrad, ja, aber wenn man größere Distanzen hinter sich dann bringen will, dann übernachtet man dann in deutschen Städten, von denen man nicht einmal gewusst hat, dass es sie Na, also ich fahre für mein Leben gern Fahrrad und habe vor vielen Jahren einmal die Idee gehabt, so, jetzt radel ich von Bregenz nach Wien. Bin dann von Bregenz nach Ulm geradelt, das sind immer schon über 200 Kilometer und dann die ganze Donau entlang bis nach Wien in meine alte Heimat. Und das war so eine wunderbare Reise, dass ich mir gedacht habe, boah, ich will gar nichts mehr anderes machen, ich will eigentlich nur noch mit dem Fahrrad herumfahren. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich bin zum Beispiel von Paris nach London geradelt.
Bist du so eine richtige Bikepackerin?
Ja,
ne? Wirklich.
Aber ohne Zelt, Martina. Also am Abend will ich gerne eine nette Pension mit gemütlichem Bett und Abendessen und am Morgen ein Frühstück. Also dass ich da noch auf Camping-Idylle mache. Mm-mm.
Mein Mann ist ja auch so ein begeisterter Weitradfahrer und mit minimalst Gepäck. Ich sage dann immer, ja, mein Gepäck ist, ich habe noch weniger Gepäck, ich nehme nur meine Kreditkarte mit, weil ich check's sicher am Abend da irgendwo ein.
Ja, also ich habe auch nicht so viel Gepäck. Also ich habe immer so faltbare Ballerina dabei.
Ja,
und
genau.
Ein schwarzes, nettes Kleid, das man
das
auch nicht
zerknittert.
Genau, ja, Martina, wir wissen, von was wir reden.
Ja, wir machen mal gemeinsam eine Tour.
Wirklich lustige Anekdote dazu, weil ich plane eigentlich die Hotels immer schon lange vor. Und vor 2 Jahren sind wir die Ostsee und die Dänemark und die Nordsee entlang geradelt und sind unter anderem in Kiel gewesen. Da hätte ich mich besser vorbereiten sollen, weil im Nachhinein habe ich dann gewusst, warum ich so schwer ein Hotel bekommen habe, weil da die Kieler Yachtwochen waren und die sind ja weltberühmt. So, jetzt ist uns nur noch ein sehr nobles Hotel übrig geblieben.
Preislich.
Ja, nicht ganz so oben. Also hat fast das Budget unserer Reise gesprengt. Und ich bin da angekommen im vollen Radoutfit. Wobei, also ich habe nie eine Radlerhose. Ich habe einen britischen Ledersattel schon über 25 Jahre. Also ich brauche gar keine Radhose, auf meine Sitzbeinhöcker eingeradelt. Und bin da hinein. Und dann habe ich gesagt, hallo Mose, ich habe ein Zimmer reserviert. Und die Dame, sehr nett, sind Sie sich sicher? Und ich... ziemlich sicher, ich zeige Ihnen die Reservierung. Und
meine Yacht steht draußen.
Na, mein Fahrrad.
In dem Fall das Fahrrad.
Und, sie hat zu mir gesagt, ah, Frau Moser, das ist aber sehr nett und Sie sind unsere erste Radlerin. Und dann habe ich mir schon gedacht, oh mein Gott, wo bin ich? Dann habe ich gesagt, gibt es irgendwo einen Radkeller oder etwas, wo ich mein Rad unterbringen kann? Nein, wir haben nur einen Kutschenplatz. Dann, super. Bin zu meiner Freundin gegangen und habe gesagt, so, alles, was die Radtaschen hergeben zum Abendessen, Schminken, Ballerina, Schmuck, alles. Wir müssen uns aufbrezeln für dieses Hotel. Ja,
deshalb immer das kleine, nicht knitterbare Schwarze. Gell?
Genau.
Bist du auch schon um den Bodensee geradelt?
Schon viele Male. Das macht man in Vorarlberg schon als Jugendlicher.
Ah, ist das Pflicht, sozusagen?
Also quasi, wenn man so den ersten Freund hat und so und von den Eltern entfliehen will, dann radelt man rund um den Boden. Tatsächlich damals noch mit Campingplatz. Deswegen weiß ich ganz genau, campen will ich nicht mehr.
Du bist in Bregenz geboren, direkt am See quasi aufgewachsen. Mhm. Hast du sicher viele schöne Erinnerungen, oder?
Also eigentlich in Hart, aber das ist quasi ein Nachbardorf von Bregenz. Und im Haus meiner Oma bin ich aufgewachsen und das sind wirklich wunderschöne Erinnerungen, weil das war so die letzte Häuserreihe des Dorfes und irgendwo im Nirgendwo und ich bin mit Gummistiefeln und Bikini den ganzen Tag herumgerannt und also kann man sich so vorstellen, wie kennst du die Kinder von Wullerbü?
Ja.
Ja, genau so bin ich aufgewachsen, also traumhaft. Und dann sind wir dann umgezogen. Meine Eltern mussten jeden Euro oder damals noch Schilling umdrehen und dann sind wir in einem sozialen Brennpunkt gelandet. Damals, es war so ein Projekt der SPÖ und zwar, es hieß die Achsiedlung und für mich ein absolutes Paradies, weil zwischen jedem Block dieser Siedlung ein riesiger Spielplatz und also wieder wunderbar. Also meine Kindheit war ein Traum, nur damals war es einfach ein bisschen brutaler, sage ich immer zu meinen Kindern. Ich bin nicht so beschützt aufgewachsen, weil du warst den ganzen Tag draußen. Mhm. Also am Mittag musst du daheim sein, da gibt es Mittagessen.
Aber
und am
nicht erreichbar mit Handy und solchen Sachen.
Die Eltern wussten nicht, wo du warst. Du warst froh, dass du nicht gewusst hast, wo die Eltern waren. Ein bisschen wild und das habe ich jetzt vermisst, wie meine Kinder aufgewachsen sind. Also meine Kinder sind viel behüteter, auch in der Natur und so, aber man kontrolliert schon ein bisschen mehr jetzt. Und jetzt bei den ganz jungen Mamas verstehe ich es auch. Man hört ja viele wilde Sachen, also so wie wir aufgewachsen sind, kann man sich das gar nicht mehr vorstellen.
Nein, es hat sich natürlich rundherum auch viel verändert. Also.
Ja, genau.
Aber ich habe erst mit einer Freundin haben wir so gelacht, weil wir wieder dran gedacht haben, als Kinder, wir waren ja nicht einmal angeschnallt im Auto.
Nix.
Wir hatten keine Fahrradhelme. Ja, Wahnsinn. Allein das, diese Erinnerungen, wie wir nach Italien gefahren sind, auf der Rückbank und so, die war aus mit Decken voll gestopft, möglichst bequem. Das erste Auto, das hatte nicht einmal Gurte drinnen. Mhm. Also. Ja, da hat sich schon
sehr viel geändert.
Ja. Aber wir haben es überlebt.
Ja, und bei uns hat es so Kämpfe gegeben zwischen Buben und Mädchen. Also so wie, ich habe da mit meinen Kindern gelesen, die wilden Kerle. Also genau so ist es dann bei mir eigentlich in der Volksschule gewesen. Und ich kann mich noch erinnern, vollkommen politisch unkorrekt hat es ein Mädchen gegeben, das noch größer war als ich. Und das hat einfach die fette Manuela geheißen. Man darf es fast gar nicht sagen. Aber das war so eine wahnsinnige Kindheitserinnerung von mir. Und die war immer stärker wie ich. Und ich habe sie dann danach einmal in einem Palmers-Geschäft getroffen und wir mussten beide so lachen und haben gesagt, also wir haben eigentlich eine wunderschöne, aber auch wilde Kindheit gehabt. Und sie hat gesagt zu mir, weißt du schon, wie man zu dir gesagt hat? Habe ich gesagt, wie? Rebeckerei. Habe ich auch nie gewusst.
Rebeckerei.
Und dann habe ich gesagt, du willst nicht wissen, wie man zu dir gesagt hat. Also das sind so Sachen, wo ich von meinen Kindern jetzt sehr hinterfragt werde. Weil ja, man darf halt viele Sachen nicht mehr sagen. Ich verstehe es auch. Viele Sachen sind auch vollkommen aus der Zeit gefallen. Und so geht es ja auch meinem Kommissar oft. Also der stoßt dann da schon hinten und vorne ein bisschen an. Mit Ausdrücken, die er verwendet.
Nein, es ist ja gut, dass die Kinder da eigentlich viel, viel korrekter sind, als wir damals waren, obwohl ja ohne böse Absicht eigentlich.
Genau,
also, wir haben nicht wirklich so viele Hintergedanken gehabt, glaube ich, bei diesen Sachen. Ja, was verbindet dich mit dem See oder brauchst du diesen See auch? Bist du gerne am See, vielleicht auch um ein bisschen runterzukommen?
Mhm. Also der See ist wirklich ein wichtiger Teil meines Lebens. Also ich gehe am Morgen sehr gerne am See entlang spazieren. Sehr früh, wenn ich nicht schlafen kann. Ich schwimme sehr gerne im See, auch im Winter. Also diesen Winter habe ich es nicht geschafft, weil da war ich am Anfang vom Winter krank. Und also krank kann ich nicht in den See gehen. Aber den Winter davor bin ich mit meiner Freundin durchgeschwommen. Jeden Tag, bei Regenwetter, bei Schnee, tiefste Temperatur 4,5 Grad.
Ich muss das jetzt da mal anfangen. Also es reden alle so viel vom Eisbaden.
Ja, also Eisbaden ist ja nicht wirklich, es ist Winterbaden.
Winterbaden, ja.
Weil Eisbaden muss mit dem Pickel, das habe ich noch nicht geschafft. Gott sei Dank ist noch nie zugefroren. Aber das finde ich ein wunderbares Erlebnis. Also wenn du im Sommer anfängst und wirklich dran bleibst, also ich glaube nicht, dass man im Herbst, wenn es 12 Grad hat, anfangen kann, außer man ist härter als ich. Also ich würde es nicht schaffen. Und es ist ja so lustig, da gibt es ja eine Theorie, du musst es ganz ruhig machen und mit Atemtechnik und die Hände heraus und kurz eintunken. Also bei mir hört und zieht sich das vollkommen anders. Stiege runter, schreien, schwimmen. Aber macht wahnsinnig Spaß und gib dir so ein Gefühl, wenn du rauskommst, boah, ich schaffe alles. Ich habe mich da jetzt reingetraut und ich bin wieder lebendig rausgekommen. Der Tag
Ich habe überlebt. Ich glaube, das hat mir damals die Ellen Dunn so erzählt, die ja auch immer ins irische Meer baden geht.
Über das mit ihr gerade vor kurzem drüber geredet.
Das Überleben, das macht schon stärker,
oder? Ja, und die irische See ist natürlich noch ein anderes Kaliber im Vergleich mit dem Bodensee. Da sind die tiefen Temperaturen, glaube ich, über das ganze Jahr, also...
Also kuschelig wird es da nie, glaube ich, zum Baden.
Wie 16 oder 17 Grad wird es da nie. Mm-mm. Uns wird es im Sommer schon über 20 Grad.
Okay,
dann.
Ja, das ist keine Abkühlung mehr, bitte.
Genau.
Ich habe mir noch ein paar Fragen überlegt. inspiriert von meinem letzten Mädelsurlaub. Der ist jetzt noch gar nicht so lange her und wir fangen dann immer an, ein bisschen zu philosophieren oder stellen uns Fragen, die ja...
Nach dem wievielten Gläschen?
Fragen des Universums nach einigen Gläschen. Und da waren aber ganz lustige dabei. Unter anderem, welches große Rätsel würdest du denn gerne noch beantwortet haben oder beantwortet wissen? Die verrate dann unsere Antworten.
Also ich würde natürlich ganz dringend und gern wissen, ob wir allein sind in diesem Universum.
Mhm.
Hattet ihr diese Diskussion?
Das hatten wir dann auch. Ja, bei uns ist auch rausgekommen, so das Leben nach dem Tod, gibt es das wirklich?
Mhm.
Und dann noch die Frage, wo sind eigentlich die ganzen einzelnen Socken? Warum verschwinden die?
In der Waschmaschine irgendwo. Ja, das kenne ich, das einzelne Sockenproblem. Jetzt nicht unbedingt für meine Socken, weil ich trage ganz selten Socken. Ich bin ein leidenschaftlicher Barfußgeher und Flipflops-Trägerin, also am liebsten keine Socken und im Winter Axt, aber bei Regenwetter muss ich, weil da kann man nicht mit den Axt rumrennen.
Geht nicht. Gell? Eine andere Frage, wo siehst du dich in 10 Jahren?
In 10 Jahren? Hoffentlich noch am Schreibtisch.
Mhm. Gibt es ein Land, in das du gerne auswandern würdest?
Also als gehörige Alemannin, sage ich jetzt einmal, ist man schon sehr von seinem eigenen Land überzeugt. Also ich reise sehr gerne, aber ich komme fast noch lieber danach wieder nach Hause.
Bei dieser Frage sind wir waren da zu dritt, wir sind alle ganz rührselig geworden. Welchen Moment in deinem Leben würdest du gerne noch einmal erleben?
Als meine Kinder auf die Welt gekommen sind.
Oh ja.
Also der Moment, vor allem beim ersten Kind, natürlich auch beim zweiten, aber beim ersten ist natürlich eindrücklicher, weil du bist Sekunden davor zu zweit und von einem Augenblick auf den nächsten bist du verantwortlich für ein kleines Leben. Also es war ein wunderschöner Moment für mich.
Ja, ja, bei uns war es wirklich auch so viele Momente eigentlich mit den Kindern,
ja,
wo wir gesagt haben, ja, das war doch so schön, also wirklich viele schöne Momente waren das. Ja, da waren wir wirklich alle dann ganz rührselig, weil die Kinder alle schon sind alle schon so groß.
Das geht so schnell, wobei ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt keine Mama gewesen, die so ganz verrückt nach den kleinen Säuglingen war. Also ich habe mit meinen Kindern die meiste Freude gehabt, als sie so angefangen haben, Fragen zu stellen. Oh, das habe ich sehr geliebt. Ich habe auch alles aufgeschrieben. Diese Bücher lieben meine Kinder. Da lesen sie stundenlang nach. Und
die Sprüche.
Ja,
die Sprüche so loslassen.
Und die Anekdoten. Ja, na, so herzig.
Ich würde jetzt noch gern reinhören in Tief.
Mhm.
Aber vielleicht eine Frage noch davor. Arbeitest du an einem neuen Buchprojekt? Dein Ermittler, du hast gemeint, der wird wahrscheinlich noch einen Fall bekommen.
Tatsächlich denke ich mir, also einen Fall bekommen Heinzle und Sensi auf jeden Fall noch. Jetzt arbeite ich an einem anderen Projekt. Ich weiß auch noch gar nicht, wohin das führen wird. Es ist etwas, das mich sehr beschäftigt, das uns alle beschäftigt. Das ist das Altwerden. Mhm. Und wie mich in meinen Kriminalromanen beschäftigt, wie kommt es zu einer Gewaltspirale? Beschäftigt mich jetzt bei diesem Thema, wie gehe ich mit dem Unvermeidlichen um?
Geht es dann eher in die Sachbuchrichtung?
Na, gar nicht Sachbuch, sondern eine sanfte Geschichte. Hoffentlich kann es, Martina. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt da schon mittendrin und muss manchmal selber schmunzeln über das, was ich da schreibe. Also
dann stirbt noch jemand.
Ja. Also, tatsächlich weiß ich nicht, ob ich fähig bin, eine so ganz sanfte Geschichte zu schreiben. Aber ich bin beeinflusst durch meine Freunde. Ich habe sehr viele ältere Freunde. Das hatte ich immer schon mein ganzes Leben lang bisher. Und eine meiner ganz lieben Freundinnen ist jetzt 84 und immer noch super gut beieinander, sowohl körperlich als auch geistig. Von letztem auf diesem Jahr habe ich aber gemerkt, oh weh, das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Und da ist so viel Wehmut dabei. Also ich bin ganz schlecht im Loslassen von Dingen. Und ich sehe jetzt da, was das an Kraft kostet, Dinge loszulassen, die man noch letztes Jahr sehr gut konnte und die dieses Jahr ein Problem darstellen. Und das wird uns alle betreffen.
Klingt vielversprechend.
Ja, schauen wir mal.
Ja.
Also vielleicht ermittelt dann doch der Einzelne wieder.
Ja, da hören wir jetzt rein.
Ja.
Bitte.
So, dann würde ich gerade eine Szene lesen, die mir so im Gedächtnis geblieben ist, und zwar sehr intensiv. Das ist.
Du fängst gleich mit dem Schluss an. Ich kann aber sagen, auch der Anfang zahlt sich wirklich aus.
Also ist tatsächlich am Ende des Buches, und zwar geht es im ganzen Buch um eine Frau, die aus dem Nahen Osten nach Vorarlberg flieht und was ihr da geschieht und welche Gewaltspirale sie lostritt, schon alleine dadurch mit allem, was sie erlebt hat. Und sie kommt hier an und verliebt sich. Und in meinem Buch springen wir zeitlich immer von vorne nach hinten und ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber es wird alles zusammengehalten durch die Tagebucheintragungen von Esma. Und jetzt hören wir einen Ausschnitt aus ihrem Tagebuch. Zum ersten Mal in der Ferne. Ich lege meine Hand auf meine Stirn und die Erinnerungen pochen im Rhythmus meines Blutes. Hier am fremden See, verborgen unter den Büschen, die fast bis ans Ufer reichen, glaube ich nicht, dass Ala sich an mich oder jemanden aus meiner Familie erinnert. Ich lege die Hand auf mein Herz und spüre, dass es kräftig ist und leben will, auch in der Fremde. Die Wellen des Sees rauschen. Ein richtiges Rauschen ist es nicht, aber ich darf nicht zu viel verlangen. Auch ein zaghaftes Rauschen reicht, um sich sicher zu fühlen und den Klang von Raketen und Granaten in meinem Kopf verstummen zu lassen. Mit nackten Füßen hier am Strand fühle ich intensiver all das, was ich nicht mehr habe, und all das, was den Weg zu mir zurückfinden wird. Ein Stückchen Heimat kitzelt mich mit dem fremden Sand zwischen den Zehen, wenn ich die Augen schließe. Dann werden aus den grauen, dunklen Körnern Honiggelbe, die in der Abendsonne funkeln. Mit fast geschlossenen Augen ist die neue Welt wunderschön. Ich muss mir ein paar Dinge dazu träumen, aber das macht nichts, ich habe genügend Fantasie. Ohne Fantasie bist du weniger als ein Esel, hat Abu Wahadi, mein Nachbar, über dem Meer einmal gesagt. Und wer will schon ein Esel sein? Mit Fantasie lebt es sich leichter. Und man muss sich nicht immer darauf verlassen, dass jemand sich an dich erinnert. Ich blinzle lieber in die Sonne und reime mir alles zusammen, was fehlt. Leuchtender könnte es sein. Gold in tausenden Schattierungen hängt jetzt dank meiner Fantasie glitzernd an meinen Wimpern. Und vielleicht ein bisschen wärmer. Daheim war der Sand noch warm, wenn ich nach Sonnenuntergang mit meinen Vettern dort entlang gelaufen bin, wo das Meer das Land geküsst hat. Manchmal stürmisch, manchmal sanft und fordernd, aber immer tausende Male, wie ein unaufhörliches Streicheln, das Tag und Nacht ein Stückchen mehr von der Heimat in den Ozean zog. Hinter mir ruft uns ein Strandverkäufer, er wünscht uns einen Abend voller Rosen. Ich liebe diese kleinen Teilchen der Fantasie mehr als alles andere. Das beste Eis von Shati al-Sarraq schmilzt in den Tüten und das letzte Tageslicht verabschiedet sich glühend am Horizont. Am Strand lachen und tanzen meine Vettern und Cousinen. Sie grillen Shishtauk und der Wind trägt den Duft vom scharfen Knoblauch zu mir ins ferne Land. Ich will die Augen nicht öffnen. Ich koste sie aus, die Fantasie. Denn damals, als ich all das noch hatte, war das Leben ein Traum. Als die Häscher des Bräutigams mit ihren Gewehren noch nicht gewartet hatten an der letzten Häuserfront Richtung Meer. Doch genug davon. Ich will nicht, dass meine Tränen den salzlosen See verderben. Er kennt meinen Kummer noch nicht. Hier singen die Menschen und ich will mit ihnen singen. Ich will leben und lieben und dich in meine Arme schließen und nie mehr loslassen.
Vielen Dank, Rebecca Moser aus Tief, dein zweiter Bodensee-Thriller. Ein Buch, das mich sehr berührt hat und sehr gefesselt hat. Und ja, ich fand auch unser Gespräch voll fein.
Sehr nett. Und trotz des schweren Themas,
des
sehr
amüsant,
Martin, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, super, mir auch. Ich hoffe, wir hören uns wieder oder wir sehen uns vielleicht bald mal wieder.
Du musst unbedingt an den Bodensee kommen.
Ich komme mit dem Fahrrad zum Bodensee. Ja. Und radel dann rum.
Ja, das würde mich sehr freuen, wenn du mich besuchen kommst.
Fein, ich melde mich verlässlich und wünsche dir eine gute Zugfahrt nach Hause.
Vielen lieben Dank und danke, dass ich da sein habe dürfen.
Sehr gerne. Ciao.
Tschüss.
Ein Gespräch wie mit einer guten Freundin war das. Ich habe sehr genossen und ein Besuch am Bodensee inklusive Radumrundung steht ganz oben auf meiner Bucketlist. Rebecca postet auf Instagram Aktuelles über ihre Arbeit, wunderschöne Bilder vom Bodensee und noch viel mehr. Schaut unbedingt vorbei. Alle wichtigen Links auch zum Podcast selbst findet ihr wie immer in den Shownotes. An dieser Stelle einmal mehr Dankeschön fürs Dabeisein, für eure Zeit und ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis dann.